ARD.
Katrin, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir vor ein paar Jahren mal zusammen eine Reportage über Kriminalität im Darknet gemacht haben?
Ja, aber wie kommst du da jetzt drauf?
Ich musste da die Tage wieder dran denken, als ich mich mal so richtig eingehend mit den Vorwürfen gegen den Telegram-Gründer Pavel Durov beschäftigt habe. Da waren ja dann schon die Artikel nach der Festnahme in Frankreich. Jetzt ist er ja gegen Kaution wieder frei. Aber er darf halt das Land nicht verlassen. Und da ist mir das Feature, das wir gemacht haben, echt nochmal in den Kopf gekommen.
Ja, okay, stimmt. Das, was jetzt teilweise an kriminellen Netzwerken auf Telegram zu finden ist, laufen soll, das war ja auch schon länger, bevor es die Plattform gab, im Darknet zu finden. Ne? Kinderpornografie, alles, was man da jetzt so liest, Waffen- und Drogenhandel, Extremismus. Und Telegram und das Darknet haben noch eine Gemeinsamkeit, fällt mir gerade ein, da wird praktisch nicht reguliert, ne?
Ja, und Telegram arbeitet nicht mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Deswegen hat ja die französische Staatsanwaltschaft den Gründer Durov zur Rechenschaft gezogen.
Allerdings muss man dazu sagen, hier ist noch eine Parallele zum Darknet vielleicht. Auch Telegram wird nicht nur von Kriminellen und Extremisten oder für Desinformation genutzt natürlich, sondern zum Beispiel auch von Protestbewegungen, von der russischen Opposition zum Beispiel, weil das Netzwerk auch damit wirbt, dass bei ihm die Meinungsfreiheit hochgehalten werde, dass Regime keinen Zugriff auf die Inhalte haben. Also man kann bei Telegram offenbar auch sagen, Licht und Schatten.
Genau, und wir wollen darüber sprechen heute bei Medien Cross und Quer über Telegram unter Druck. Ich bin Sabine Wachs.
Und ich bin Katrin Aue. Wir wollen wissen, was kann, was muss die Politik tun, um die schlimmsten Auswüchse einzudämmen. Darüber sprechen wir mit Dr. Christopher Kunz vom deutschen IT-Fachportal Heise Security. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Kunz, zu Anfang für diejenigen, die nicht so viel mit Telegram zu tun haben. Es ist ja ein Messenger-Dienst einmal, ähnlich wie WhatsApp zum Beispiel, wo wir beiden miteinander schreiben können. Aber es ist auch ein soziales Netzwerk, sag ich mal, wo sich über Kanäle Hunderttausende zum Teil vernetzen und da ihre Inhalte austauschen. So eine Art Twitter-Ding, ja?
Genauso kann man das nennen. Genauso wie auch Facebook zum Beispiel einen Messenger eingebaut hat, über den ich mich mit Freunden und Bekannten unterhalten kann, ist es bei Telegram so, dass der Messenger Zusatzfunktionen bekommen hat, die ihn zu einer Plattform machen, über die ich Inhalte ausspielen und meine Fans, meine Freunde oder irgendwelche Gleichgesinnten mit Inhalten bespielen kann.
Und Katrin hat es eben schon angesprochen, Telegram ist ja jetzt per se nicht nur der Teufel. Es ist ein Dienst, beziehungsweise Sie haben es gerade erklärt, eine Plattform, die hat Licht- und Schattenseiten.
Ja, das kann man ganz klar so sagen. Also Telegram war ein wichtiges Instrument in einigen der Bürgerbewegungen in den letzten Jahren, das eben als Nachrichtenplattform da genutzt wurde, um Protestaktionen zum Beispiel zu organisieren. Auf der anderen Seite haben wir gerade auch im Umfeld der Corona-Maßnahmen gesehen, dass sich diejenigen, die gegen die Maßnahmen waren, aber eben auch zum Beispiel die Existenz des Virus geleugnet haben oder das alles runtergespielt haben, sich mit ihren Verschwörungstheorien zunehmend auf Telegram als Plattform zurückgezogen haben, weil sie da das Gefühl hatten, weniger der Moderation und möglicherweise dem Einfluss von Behörden zu unterstehen, als bei anderen populären Plattformen wie WhatsApp oder Facebook.
Stimmt denn das ganz grundsätzlich, was ja viele für sich so annehmen, dass Telegram eine dieser Plattformen ist, wo man ganz besonders sicher kommunizieren kann?
Also aus technischer Sicht stimmt das definitiv nicht. Telegram ist als Messenger nicht besonders sicher, besonders im Gegensatz zu WhatsApp nicht. Die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dass also die Nachrichten, die ich beispielsweise Ihnen schreibe, direkt auf meinem Gerät verschlüsselt werden, verschlüsselt, übermittelt werden und dann auf Ihrem Gerät erst wieder entschlüsselt werden, die ist bei Telegram standardmäßig nicht aktiviert. Das ist bei WhatsApp inzwischen anders, sodass auch WhatsApp, wenn sie wollten, nicht in die Nachrichten reinschauen können. Denn die Passwörter, also die Schlüssel, die zur Entschlüsselung notwendig sind, da kann der Betreiber des Messengers nicht reingucken.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Protestbewegung wäre, dann würden Sie mir eigentlich Telegram als Kommunikationstool gar nicht so sehr empfehlen, ja?
Nee, würde ich nicht. Das wäre also nicht meine erste Wahl. Ich persönlich nutze Telegram auch nur für einen einzigen Zweck. Lässt sich recht leicht automatisieren und dann kann man sich kleine Nachrichten schreiben lassen, beispielsweise wenn der Rasenmäher mit Mähen fertig ist oder wenn interessante neue Meldungen über irgendwelche Portale reinkommen. Ansonsten für die persönliche Kommunikation und auch die Kommunikation, die besser geheim bleiben sollte, würde ich Telegram niemandem empfehlen.
Aber es ist möglichst wenig reguliert. Also beziehungsweise die Plattform, Katrin hat es eben auch schon gesagt, wirbt ja damit, nicht zu regulieren. Das ist gut für oppositionelle Gruppen in autoritären Staaten zum Beispiel. Aber eben auch Kriminelle nutzen diese Netzwerke. Muss man das in Kauf nehmen, dass eben, wenn wenig Regulierung da ist, das auf der einen Seite gut ist für die einen, aber dass sich eben diese Freiheiten auch andere zunutze machen?
Ja, wenn denn mal wenig Regulierung da ist, dann ist das tatsächlich immer eine Abwägung, die auch Betreiber von Messenger-Diensten machen müssen. Aber gerade in den letzten Tagen unter dem Druck der Festnahme, aber eben auch des sehr starken öffentlichen Fokus, hat Telegram ja auch so ein bisschen dieses "Wir regulieren gar nicht" zurückgenommen. Und im Gegenteil sagen sie jetzt, wir regulieren sehr wohl. Wir haben ganz viele Gruppen zum Thema Kinderpornografie, zum Thema islamistische Propaganda geschlossen und löschen Tausende jeden Tag. Aber das fühlt sich doch sehr selektiv an, denn viele andere Problemfelder werden von Telegram nur ziemlich am Rande beleuchtet.
Das heißt, das ist jetzt wirklich eine ganz neue Entwicklung, ja?
Laut Telegram ist das keine neue Entwicklung und tatsächlich ist es auch so, dass wenn man in den Medien ein bisschen nachsucht, nach zum Beispiel Kooperationen von Telegram mit Behörden, dass auch immer wieder Telegram-Gruppen geschlossen werden oder durch Kooperationen mit Behörden gelöscht werden. Also so eine richtig neue Geschichte ist das nicht. Nur ist Telegram da eben sehr wählerisch, welche Inhalte sie für regulierungswürdig halten und welche nicht. Und das ist nicht immer ganz im Einklang mit den jeweiligen Gesetzeslagen, würde ich sagen.
Aber es ist schon ein recht ungewöhnlicher Schritt, dass ein Staat jetzt gegen den Gründer oder gegen den Chef im Prinzip direkt vorgeht. Wir haben es jetzt in Brasilien gesehen, da wurde X gesperrt, aber da ging es gegen das Unternehmen, nicht direkt gegen Elon Musk. Wie lässt sich dieser Schritt jetzt erklären?
Ja, das ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Es gibt im französischen Recht, ich bin jetzt auch kein Rechtsanwalt oder Rechtsexperte, vor allem nicht für französisches Recht, aber es gibt da so ein paar Spezialitäten, die wir zum Beispiel hierzulande nicht haben. Da sind Verschlüsselungssysteme genehmigungs- bzw. anzeigepflichtig. Das heißt, wenn ich ein Verschlüsselungssystem in Frankreich in Betrieb nehme oder importiere, so wie man das bei Telegram ja unterstellen könnte, dann muss ich das den französischen Behörden anzeigen. Das war Teil der Vorwürfe, aber eben auch die Mittäterschaft bei allerlei kriminellen Aktivitäten, die jetzt auf Telegram so passieren. Also was wir gerade schon genannt haben, Kinderpornografie. Extremismus. Genau, aber eben auch Verstöße gegen Waffen- und Betäubungsmittelgesetze, weil eben auch im großen Stil mit solchen Waren auf Telegram gehandelt wird.
Wie erklären Sie sich denn, dass ausgerechnet Frankreich jetzt da tätig geworden ist? Weil die gleichen Vorwürfe könnte ja auch eine Strafverfolgungsbehörde in zum Beispiel Deutschland oder England machen.
Also in diesem Fall lag es vielleicht auch einfach daran, dass der Zugriff gerade möglich war. Pavel Durov war auf dem Weg von Aserbaidschan in Paris gelandet. Er hat eine französische Staatsbürgerschaft unter anderem. Er hat noch zwei weitere Staatsbürgerschaften, nämlich von St. Kitts und Nevis und von den Arabischen Emiraten. Und möglicherweise hängt es damit zusammen.
Aber glauben Sie denn, dass tatsächlich die Tatsache, dass man Durov persönlich festgenommen hat und dass man gegen ihn auch persönlich ermittelt, dass das im Unternehmen Telegram was ändert?
Das ist schwer zu sagen, da kann man wahrscheinlich nur mutmaßen. Ich denke aber schon, dass wir auch an den öffentlichen Äußerungen von Telegram und von Pavel Durov selber in den letzten Tagen sehen, dass das durchaus ein bisschen Eindruck gemacht hat. Und neben diesen Unannehmlichkeiten, die er jetzt persönlich erlitten hat, möchte Telegram ja auch als Unternehmen und als Plattform in Europa weiter wachsen. Und da kommt es nun wirklich nicht gelegen, wenn man durch solche kriminellen Aktivitäten und durch diese ganzen Regulierungsdiskussionen ständig im Fokus ist mit einer sehr negativen Aufmerksamkeit. Und da denke ich, können wir mal über den Teich schauen zu Meta, also Facebook, WhatsApp und Instagram, die ja genau das auch seit vielen Jahren haben, dieses gleiche Problem. Da stand auch eine Zeit lang sehr stark der Gründer Mark Zuckerberg im Fokus, der für die mangelnde Inhaltsmoderation und schädliche Inhalte auf Facebook sozusagen auch persönlich in die Haftung genommen wurde.
Wenn wir mal zu den anderen Unternehmen gucken, so im Vergleich, würden Sie sagen, ist es schon so, dass bislang nach allem, was man weiß, bei Telegram deutlich weniger moderiert und reguliert wurde als bei anderen Plattformen, jetzt mittlerweile zumindest, ja?
Also nach dem, was man so sieht und wenn man das ein bisschen neben die Äußerung von Telegram hält, dürfte das schon der Fall sein. Es gibt sogenannte Transparenzberichte, die man abrufen kann, wo Telegram sagt, welche Gruppen und wie viele davon jetzt in den letzten Tagen durch Telegram geschlossen wurden. Die beziehen sich aber zumindest nach den Inhalten, die ich finden konnte, ausschließlich auf Gruppen mit Bezug zu ISIS, also Islamismus und Kinderpornografie. Und andere Bereiche sind momentan da noch von ausgenommen und da wird also relativ wenig eingegriffen. Das sieht man auch an anderen extremistischen Inhalten, die auf Telegram relativ offen verbreitet werden können.
Es stellt sich ja auch die Frage, Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, müsste Telegram Ihrer Meinung da offener sein?
Das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Tatsächlich ist es so, dass wenn Straftaten über so eine Plattform begangen oder begünstigt werden, dass der Betreiber da natürlich haftet in dem Moment, in dem eine 1:1 Nachricht handelt. Also wenn jetzt irgendwelche öffentlichen Gruppen genutzt werden, um da Drogen zu verkaufen oder sowas, dann muss natürlich der Plattformbetreiber das unterbinden. Und es ist auch nicht falsch, dass viele dieser Funktionen für Strafverfolger möglicherweise auch genutzt werden könnten, zum Beispiel von oppressiven Staaten, um die Meinungsfreiheit einzuschränken, um diese Einschränkungen dann auch durchzusetzen. Deswegen ist das natürlich immer so ein bisschen eine schlüpfrige Angelegenheit, aber da, wo schwere Kriminalität begangen und begünstigt wird, da sollten die Strafverfolgungsbehörden natürlich eingreifen.
Jetzt gilt ja seit Anfang des Jahres in der EU der Digital Services Act. Das heißt, sehr große soziale Netzwerke müssen in der EU sich an strengere Regeln halten, müssen ihren Inhalt stärker moderieren. Für Telegram gilt das bislang nicht, richtig?
Ja, da kommt es ein bisschen drauf an, wen man fragt. Die EU ist sich dieser Frage gar nicht mehr so sicher, denn da wird vermutet, dass die Nutzerzahlen, die Telegram zuletzt an die EU gemeldet hat, nämlich 41 Millionen Nutzer in der EU, die monatlich mindestens einmal aktiv sind, dass das gar nicht so richtig stimmt. Und auf die letzte Anfrage aus Brüssel hat Telegram nur mit, es gibt deutlich weniger als 45 Millionen Nutzer geantwortet und 45 Millionen Nutzer im EU-Gebiet wäre die Grenze, um nach dem Digital Services Act als große Plattform zu gelten.
Aber Sie haben ja vorhin gesagt, Telegram will auch in Europa durchaus wachsen. Das heißt, die magische Grenze von 45 Millionen Nutzern könnte dann ja irgendwann doch fallen, ne?
Ja, könnte sie. Und wenn man Pavel Durov glaubt aus seinen öffentlichen Äußerungen auf Telegram, dann möchte er eigentlich alle anderen Plattformen auch von den Nutzerzahlen her hinter sich lassen. Also sein Wachstumsplan ist jetzt nicht zu sagen, wir suchen uns eine Nische und bleiben da, sondern er möchte ganz klar aufschließen zu den Großen, also insbesondere zu Meta mit ihren WhatsApp- und Facebook-Plattformen.
Wenn ich eins noch nachhaken darf, was weiß man denn über jede Form von Regulierung, von Moderieren bedeutet ja, wir brauchen große Teams, die das machen. Ne? Wir brauchen irgendwie Leute, die in Büros sitzen und sich den ganzen Kram angucken, der da in den Kanälen geteilt wird. Was weiß man denn darüber, inwieweit das bei Telegram überhaupt vorhanden ist?
Was und wie viel davon vorhanden ist, ist mir persönlich zumindest vollkommen unklar. Das ist auch wenig transparent. Was wir aber wissen, weil Pavel Durov das vor einigen Tagen öffentlich geschrieben hat, ist, dass er sich sehr stark mit Meta vergleicht und auch sehr genau hingeschaut hat, welche Fehler Meta gemacht hat bei der Einführung dieser Inhaltsmoderation. Und er hat sich auch dann damit verglichen, dass Meta ja sehr viel negative Schlagzeilen genau dadurch gemacht hätte. Und Telegram möchte dieses Jahr in diesem Bereich besser werden und hat sich das öffentlich auf die Fahnen geschrieben. Es ist also davon auszugehen, dass sie da jetzt auch anfangen müssen, Ressourcen aufzubauen.
Aber es ist ja schon so, man hat es ja auch bei Meta gesehen, die Politik tut sich sehr schwer, gerade auch in der EU, zu intervenieren, was diese Plattformen angeht. Gut, Meta fällt jetzt unter den Digital Services Act, aber Telegram eben noch nicht. Hat die Politik da überhaupt ein Gewicht bei diesen riesen Firmen und Unternehmen?
Ja, das denke ich schon. Also insbesondere, wenn man EU-weite Regulierungen einführt und dann auch wirklich konsequent durchsetzt, dann ist es für einen großen Spieler wie Facebook natürlich ein Riesenproblem, wenn sie den ganzen Markt nicht bespielen können. Wenn ein Einzelmarkt in der EU durch Regulierungen irgendwie rausfällt, dann ist es tendenziell vielleicht egal. Man konnte das bei Meta gut sehen, bei deren Virtual Reality Brille, der Quest, eine Ausgabe dieser Quest, die ja ein großes Wachstumsprodukt für Meta sein sollte, war ganz lange in Deutschland nicht verfügbar, weil es da eben kartellrechtliche Schwierigkeiten gab, soweit ich mich erinnere. Und da hat Meta dann mehr oder weniger mit den Achseln gezuckt und gesagt, naja, dann eben in Deutschland nicht. Wenn das sich auf die ganze EU bezogen hätte, wären sie da wahrscheinlich deutlich vorsichtiger geworden. Insofern, ich glaube schon, dass die Politik da Einfluss hat, weil es einfach ein Werkzeug ist, die Marktmacht in der EU möglicherweise zu begrenzen und Spieler von diesem Markt auszuschließen.
Und der Digital Services Act, ist das sowas wie der erste größere richtige Schritt und da müssen noch viele kommen oder wie würden Sie es einschätzen?
Ist im Moment schwer einzuschätzen. Also da tue ich mich mit einer Einschätzung insofern schwer, als dass wir noch nicht so richtig gut sehen können. Ich denke, das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, wie das tatsächlich dazu beiträgt, diese Dienste ein bisschen einzuhegen in ihrer Datensammelwut, aber eben auch in dem Widerstand gegen Regulierung, gegen Inhaltemoderation. Für mich ist es da noch ein bisschen zu früh, was dazu zu sagen.
Aber ändert sich da gerade auch so ein bisschen das Verhalten, ich sag's mal in Anführungszeichen, westlicher Staaten gegenüber Social-Media-Plattformen? Also Telegram steht unter Druck, in Brasilien wurde X gesperrt oder australische Behörden, die von Meta, TikTok und anderen Plattformen jetzt verlangen, dass sie offenlegen, wie viele Minderjährige ihre Plattform nutzen und wie sie die gegebenenfalls dann auch aussperren können. Gehen die Staaten jetzt mehr gegen Social-Media-Plattformen vor?
Ja, also für mich fühlt sich das manchmal ein bisschen an wie die Diskussion vor einigen Jahren um Zuckergehalt in Getränken. Ich glaube, dass die Regierung und insgesamt die Gesellschaft erkennt, dass Social Media durchaus nicht nur ein Segen, sondern auch für viele ein Fluch sein können und dass es da viele Sachen gibt, die einfach, wenn sie ungeregelt, gerade auf junge Leute einprasseln, aber auch auf den ganzen Rest der Gesellschaft, dass sie dann sehr, sehr viele Probleme mit sich bringen. Und ich glaube, da verändert sich was. Viele der aktuellen Veränderungen stehen natürlich auch ganz stark noch unter dem Eindruck der politischen Veränderungen, die dahinter stehen. Also gerade X als Plattform hat ja nun einen unheimlichen Rechtsruck hinter sich, nachdem Elon Musk da die Zügel in der Hand hat und im Grunde nur noch diese Meinungen verstärken will, die eher im rechten politischen Spektrum sind. Natürlich ist es klar, dass liberale Regierungen da ein Stück weit opponieren.
Sagt Dr. Christopher Kunz von Heise Security zu den Entwicklungen bei Telegram, den aktuellen, und zu den staatlichen Möglichkeiten, soziale Netzwerke weiter zu regulieren. Herzlichen Dank.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.